Unter den hohen Gewölben einer geräumigen Halle hatten sich ziemlich viele Menschen versammelt. Hier und da blitzten Gesichter verschiedener Altersgruppen, Nationalitäten und Schicksale auf. In den vorderen Reihen des Saals waren vorsorglich Stühle für diejenigen arrangiert, die aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht stehen konnten, und sie waren alle ausnahmslos besetzt. Hunderte von Augen waren auf eine Person gerichtet, die das Geheimnis des großen Wissens von der Bühne aus in ihre Seelen brachte. Hunderte von Ohren lauschten begierig jedem Wort, aus Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, und nahmen mit ihren Herzen alles auf, was der Meister sagte. Das Treffen mit dem großen Hüter des Wissens war von allen Anwesenden sehnlichst erwartet worden. Getrieben von einem spirituellen Durst strebten die Schüler eifrig nach dem Licht, das vom Hüter ausging. Dieses Licht gab ihnen Hoffnung, flößte Vertrauen ein und erweckte ehrfürchtiges Zittern. Die allumfassende Liebe, die er schenkte, erfüllte den Saal. Im Fluss erhabener Emotionen hatten die Schüler immer mehr Fragen, deren Antworten sie nur hier erhalten konnten. So entschied sich ein liebreizendes, blondes Mädchen, eine Frage über die Feinheiten des Gebets zu stellen.
Lieber Meister, ich möchte eine Frage über das Gebet stellen. In letzter Zeit ist es mir schwerer gefallen zu beten. Früher hatte ich andere Vorstellungen von Gott, und es war einfacher. Früher dachte ich, dass Gott wie ein männlicher Beschützer ist, bei dem man sich sicher und geborgen fühlt. Und man konnte auch um Geld bitten, wenn nötig, er würde immer geben. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, dass Gott in mir ist und ich selbst Gott bin, ist es um ein Vielfaches schwieriger geworden, zu beten und um etwas zu bitten. Es scheint, als wäre eine Verantwortung vor mir selbst entstanden. Und ich habe bemerkt, dass ich im Gebet gleichsam mit verschiedenen Teilen zu Gott spreche. Und das erlaubt es nicht, ganzheitlich zu beten. Es gibt das Gefühl, dass diese Teile auf einen günstigen Moment warten, um sich zu zeigen. Das heißt, manchmal bete ich um die Gesundheit der Nahestehenden oder um Erleuchtung. Aber dann mischen sich wie von selbst auch andere Wünsche in das Gebet ein. Mehr irdische, materielle. Wie manifestiert sich hier die Gnade Gottes? Sollte er mir helfen, den spirituellen Teil zu entwickeln und zu stärken?
Das sind sehr vernünftige Überlegungen,
bemerkte der Weise mit Vergnügen über den spirituellen Zustand der Schülerin.
Das Erste, worauf wir im Gebet achten sollten, ist, welcher Teil unseres Wesens gerade betet. Sehr oft zieht unser Verstand, wie der Schwan, der Krebs und der Hecht, den Wagen in verschiedene Richtungen. Ein Teil des Menschen möchte spirituelle Entwicklung und strebt danach. Aber gleichzeitig kann ein anderer Teil einen Pelzmantel oder einen Sack Geld wollen. Das ist ein normales Phänomen. Und man muss lernen, damit zu leben und es zu überwinden,
sagte der Meister mit Verständnis und Liebe zu dem Mädchen, und sie stellte mit derselben Wärme eine präzisierende Frage.
So bedeutet das, dass jeder Teil des Geistes über seine eigenen spezifischen Bedürfnisse betet?
Genau. Im Menschen gibt es viele Persönlichkeiten, und welche Persönlichkeit in diesem Moment dominiert, wird diktieren, worüber wir beten werden. Nehmen wir zum Beispiel ein Mädchen, das sich auf das falsche Ziel fixiert hat, Prüfungen zu bestehen. Und wie ein Zombie lernt sie Tag und Nacht die Prüfungsthemen, schläft nicht, isst nicht, quält sich selbst. Dann nimmt sie eine Kerze und rennt in die Kirche, um für eine erfolgreiche Prüfungsabgabe zu beten. Aber in einem anderen Lebensmoment könnte dasselbe Mädchen einen Drang zur Heiligkeit verspüren und um spirituelles Wissen beten.
In diesem Moment zuckte die blonde Schönheit unwillkürlich zusammen, als sie sich an die harten, schlaflosen Nächte erinnerte, in denen sie versuchte, den Stoff auswendig zu lernen, der sich später als Nichtigkeit in ihrem Leben herausstellte. Und sie erinnerte sich an das Gebet und ihre Ängste, mit denen sie am Morgen vor der Prüfung in die Kirche kam. Sie schlug überrascht die Augen auf und verstand nicht, ob das Beispiel, das der Meister gab, nur ein Zufall war. Oder ob dieser große Mensch sie wirklich durchschauen konnte. Glücklicherweise musste sie nicht lange darüber nachdenken, denn der Guru fuhr mit den Erklärungen fort.
Das heißt also, dass jeder Teil, jede Persönlichkeit des Menschen um etwas Eigenes bittet. Wenn wir beten, fühlen wir immer eine Art Schwäche, einen Mangel an bestimmten Qualitäten und Fähigkeiten in uns, die wir gerne besitzen würden. Es besteht das Bedürfnis, die Hilfe höherer Kräfte in Anspruch zu nehmen. Und in diesen Wünschen ist es nicht notwendig, die Hilfe des Absoluten zu suchen. In einigen trivialen weltlichen Bitten wird das Absolute sicherlich nicht helfen. Aber einige Geister werden helfen. Geister existieren auf der vitalen Ebene. Sie können unsere Wünsche hören und sie erfüllen. Alle unsere irdischen Bitten können von Geistern gehört werden. Aber damit ein Gebet von jemandem gehört wird, ist es immer wichtig, den emotionalen Aspekt einzubeziehen. Wenn ein Mensch nur mit dem Verstand betet, dann ist sein Gebet schwach. Ein solches Gebet wird niemand hören. Deshalb muss man aus Emotionen beten. Es muss unbedingt ein starker emotionaler Hintergrund vorhanden sein. Ein Gebet wird nur dann wirksam, wenn Emotionen einbezogen sind. Nur dann können höhere Kräfte, Geister, Halbgötter, vielleicht noch jemand anders, dieses Gebet hören und dem Menschen in irgendetwas helfen.
Großer, sag uns, worum sollte man dann am besten Gott bitten? In was besteht vor allem die Hilfe Gottes der Geister?
Fragte ein anderes Mädchen aus den vorderen Reihen mit großer Brille. In diesen wirkten ihre braunen Augen noch größer, als sie tatsächlich waren, aber das tat ihrem Charme keinen Abbruch.
Das Wichtigste, worum man bitten sollte.
Hier machte der Weise eine bedeutungsvolle Pause und blickte die Anwesenden geheimnisvoll an. Er sah dem Mädchen liebevoll in die Augen und sagte leise, als ob er in diesem Moment selbst ein Gebet sprach.
Erleuchte.
Alle schwiegen. In diesem einfachen Wort lag viel Flehen, Sehnsucht nach Trost und Gnade. Viele wollten es im Gegenteil laut ausrufen, als ob die Lautstärke des Klangs zur Heilung der Seele beitragen würde. Aber der Meister sprach es halbflüsternd aus. Das verlieh dem Gesagten noch mehr Spiritualität und Empfindsamkeit. Es herrschte Stille. Niemand erwartete, dass der Meister fortfuhr. Alle genossen die Tiefe dieses schönen und wichtigen Gebetswortes. Nach ein paar Sekunden begann der Hüter dennoch, ebenso leise, Worte mit Pausen zu sprechen.
Denn die größte Dummheit des Menschen ist, wenn er selbst ausgedacht hat, wie alles geschehen soll, und verlangt, dass es genau so eintritt, wie er es sich vorgestellt hat. Oder so, wie es ihm dumme Leute eingeredet haben. Eltern, Freunde, verschiedene Narren. Und der Mensch beginnt in seiner Vorstellung, die vermeintliche Verwirklichung seines Wunsches bis ins Detail zu malen. Aber in Wirklichkeit, wenn wir uns etwas wünschen, sollten wir beten: Erleuchte mich.
Hier legte der Weise einen Akzent und hob seine Stimme.
Genau dann wird Gott uns weisen, wie wir handeln müssen, damit der Wunsch auf die bestmögliche Weise in Erfüllung geht. Denn so ist es am einfachsten. Andernfalls betet der Mensch einfach sinnlos. möchte, dass genau seine Version der Dinge eintritt. Er ahnt nicht, dass es Dutzende andere Möglichkeiten gibt, die, wenn sie eintreten, das Gewünschte ins Leben rufen könnten. Aber der Mensch denkt nicht darüber nach. Er denkt nicht darüber nach, weil es bestimmte Einstellungen gibt, die ihn nicht breiter denken lassen, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, oder es fehlt ihm einfach an geistiger Aktivität. Zum Beispiel will eine Frau eine Gehaltserhöhung. Man sollte zum Chef gehen und direkt darum bitten, aber aus irgendeinem Grund wird diese Option in der Gesellschaft nicht begrüßt. Und die Frau beginnt zu zögern, so zu handeln, hat Angst vor Ablehnung, fürchtet die Verurteilung durch Kollegen. All diese gesellschaftlichen Einflüsse sind sehr störend, einschüchternd. Und der Mensch lässt solch eine Entwicklung der Ereignisse einfach nicht zu, hat Angst, diese Optionen zu nutzen. Deshalb das Erste, wenn wir um etwas beten, wir beten, erleuchte mich. Wenn wir beten, dann bitten wir, erleuchte mich. Und dann bleiben wir in einem solchen offenen Zustand, warten auf Hinweise, wie zu handeln ist. Dann sollte in diesem Zustand die richtige Option kommen. Und das Gebet erleuchte mich wird genau dabei helfen, diese Option nicht zu verpassen. Der Mensch wird im Moment klüger, die Kraft Gottes erwacht in ihm und er weiß, wie er in dieser Situation handeln muss. Deshalb, wenn wir im Gebet um Erleuchtung bitten, müssen wir offen bleiben und auf die Option warten, die die Geister uns anbieten. Wenn wir diesen Optionen folgen, zustimmen und keine Angst haben, dann wird die Erfüllung des Wunsches sicherlich kommen. Aber wenn wir, wie Schafe, auf unserem beharren, dann mag nichts davon in Erfüllung gehen.
Hüter, kann ich ein Beispiel nennen?
Das Mädchen mit der Brille richtete sich plötzlich auf, als hätte sie soeben eine wichtige für sie Frage gelöst. Ihr Gesicht drückte siegreiche Zuversicht aus.
Wir sind gespannt zuzuhören.
Der Hüter des Wissens nahm ihre Initiative gerne an.
Ich möchte von meiner Schwester Nika erzählen. Sie dachte immer, ihr Mann Viktor müsste ein Geschäftsmann sein. Genauer gesagt, sie wollte das sehr. Aber ihr war nicht klar, dass sie von Anfang an nach einem Mann aus dem Geschäftsumfeld hätte suchen müssen. Hier hätte sie zu Gott beten sollen. Erleuchte mich, um zu verstehen, wo sie einen passenden Mann suchen sollte. Jetzt verstehe ich, dass solche Bitten das Absolute nicht erfüllt. Aber Geister hätten ihr durchaus helfen können. Stattdessen heiratete sie einen gewöhnlichen Jungen, einen Automechaniker. Sie hatten zusammen an der Wirtschaftsfakultät studiert und sie dachte, dass er es trotzdem schaffen könnte, ein Geschäftsmann zu werden. Aber er war immer von Autos fasziniert und fing an, in einer Werkstatt zu arbeiten. Er brachte wenig Geld nach Hause, aber er hatte nicht vor, sich anderweitig zu beschäftigen. Er war zu faul, um etwas in seinem Leben und seiner Karriere zu ändern. Selbst als seine Werkstatt bankrott ging und schloss, suchte er nicht nach etwas Besserem, sondern arrangierte sich vorübergehend als Wachmann in irgendeinem Lagerhaus. Aber meine Schwester beruhigte sich nicht und forderte, dass Viktor seine eigene Servicestation eröffnen sollte. Sie dachte, seine Vorliebe für Autos wäre ausreichend. Aber es musste berücksichtigt werden, dass er weder Führungsqualitäten noch eine kommerzielle Ader hatte. Jetzt verstehe ich, dass sie stattdessen hätte beten und die Geister um Hilfe bitten sollen, um zu verstehen, warum sie aus ihm keinen Geschäftsmann machen konnte. Aber sie fuhr fort, aus einer Zitrone Tomatensaft zu pressen. Sie stritt, erniedrigte ihren Mann, versuchte, emotionalen Druck auf ihn auszuüben und dachte, dass er sich dadurch ändern würde. Infolgedessen versuchte der Mann, ein Geschäft zu eröffnen, einen Autozubehörshop. Aber er verlor nur seine gesamte Kundschaft. konnte die Buchhaltung nicht in den Griff bekommen, verlor Geld, das Vertrauen anständiger Menschen. Aus Verzweiflung begann er zu trinken. Er rutschte ab bis zum Verkäufer in einem Tabakkiosk. Jetzt reicht ihr Geld nicht einmal aus, um das Internet zu bezahlen. Ich denke, ihr Mann wird nie ein Geschäftsmann werden können, egal wie sehr sie ihn drängt, egal wie viele Skandale sie veranstaltet und wie viele Wutanfälle sie hat. Ein Gurke kann nicht zu einer Wassermelone werden, wie du weise sagst. Liege ich richtig, Großer, dass sie das akzeptieren muss? Es stellt sich heraus, wenn Nika zu den Geistern gebetet hätte, hätten sie ihr vielleicht geraten, Viktor zu verlassen und einen anderen Mann zu suchen, der bereits ein erfolgreicher Geschäftsmann ist. Vielleicht hätten die Geister ihr geholfen, in eine Situation oder an einen Ort zu gelangen, wo sie einen solchen Mann treffen könnte. Vielleicht in teuren Etablissements, wo Business Lunches stattfinden zum Beispiel. Es scheint, die Geister geben sogar mir schon Hinweise für sie. Aber jetzt ist sie eine Geisel ihrer Illusionen und der Angst vor gesellschaftlicher Verurteilung. Sie denkt, dass es sehr schlecht ist, ihren Mann zu verlassen, dass die Leute schlecht über sie reden werden, warum sie ihren Mann verlassen hat. Die Vorstellung, neue Bekanntschaften zu machen und Dates zu erleben, ist für sie sehr beängstigend. Sie hat Angst, dass sie es vielleicht nicht bis zu einem Geschäftsmann schafft. Denn über die Jahre mit Viktor hat sie sich sehr gehen lassen. Sie hat sich nicht um sich selbst gekümmert, hat gelernt, ihre ganze Energie in Wutanfälle zu stecken, kleidet sich wie ein schlampiger Teenager und sieht aus wie eine kranke alte Frau. Und deshalb bleibt sie bei Viktor. Sie quält sowohl ihn als auch sich selbst mit dieser Ehe. Und sie haben auch Kinder, deren Denkweise sie verzerren.
Das Mädchen mit der Brille beendete ihren Bericht und atmete tief aus. Indem sie all dies laut aussprach, schien sie Ordnung in ihren Gedanken über ihre Schwester zu bringen. Und es fiel ihr deutlich leichter.
Ein sehr passendes Lebensbeispiel. Danke, dass du es geteilt hast. Wir werden beten, dass deine Schwester die Kraft findet, sich an die Geister zu wenden, und sie werden sie erleuchten und zu einer Erkenntnis führen,
sagte der Meister fürsorglich, segnete beide Mädchen und zog dann sein Fazit.
Deshalb muss der Mensch hören, was die Geister sagen und beginnen, das zu tun, was sie befehlen, auch wenn es sehr schwierig und beängstigend erscheint. Erleuchte mich ist das Erste, um das man beten sollte, weil der Mensch unvernünftig ist. Er versteht nicht, was und wie zu tun ist. Aber die Geister wissen alles und werden uns Hinweise geben, deshalb müssen wir bei ihnen um Anleitung und Hilfe bitten. Wir müssen zu ihnen beten, mit Emotionen und Eifer.
Plötzlich hob sich eine Hand in der Mitte des Saals. Der Meister reagierte schnell und ließ die Frage zu. Es war ein junger Mann, nicht älter als 27 Jahre, mit langen Haaren bis zu den Schultern, die hinter den Ohren gekämmt waren. Er war schüchtern und wurde rot, als seine Hand, die einzige im ganzen Saal war, die aufmerksam der Rede des Hüters zuhörte. Er machte sich sofort Vorwürfe, dass er den großen Meister unterbrochen hatte. Aber die wichtige Frage, die ihm in den Sinn kam, zwang seine Hand, einige Sekunden lang erhoben zu bleiben. Der Meister sah die Aufrichtigkeit und Ungezwungenheit des jungen Mannes, die hinter seiner Verlegenheit verborgen waren, und erlaubte ihm zu sprechen.
Sag, lieber Meister,
die Stimme des Jungen, stark und tief, überraschte das Publikum, da sie überhaupt nicht zu seinem Äußeren passte.
Was, wenn man erleuchte mich? gebetet hat und einen Hinweis erhalten hat, wie man handeln muss, sich aber lange Zeit nicht dazu durchringen kann? Was dann? Noch einmal erleuchte mich beten?
Ich habe diese Frage von dir erwartet,
antwortete der Guru mit Begeisterung.
Sobald ihr zur Vernunft gekommen seid, müsst ihr weiter Stärke beten. Das ist das nächste wichtige Gebet. Stärke, damit Kräfte entstehen, damit die Geister Energie geben, dank derer wir dem von ihnen vorgeschlagenen Entwicklungsverlauf der Ereignisse folgen können. Ja, diese Variante kann nicht immer einfach sein. Sie kann von einem Menschen verlangen, über seine Komplexe, Ängste, Sorgen, Einflüsterungen hinauszugehen. Vielleicht muss man etwas tun, was man zuvor nie getan hat, und das wird belohnt werden. Nachdem wir Stärke, gib Energie, Kraft diesem zu folgen gebetet haben, helfen die Geister und lenken die Inspiration, die Energie des Handelns ins Herz. Dann beginnt der Mensch zu handeln. Aber unter einem liegenden Stein fließt kein Wasser. Man muss handeln. Zu beten und mit verschränkten Armen zu sitzen, zu warten, dass sich etwas von selbst durch den Willen der Geister löst, wird nicht funktionieren. Deshalb merken wir uns drei wichtige Komponenten.
Hier erhob der Meister seine Stimme, machte absichtlich einen Akzent, damit die Schüler die wichtigen Thesen besser merkten. Er hob seine Hand und begann, die Finger zu beugen.
Erstens.
Der Hüter bog den Daumen zur Handfläche.
Analysieren wir, welche Persönlichkeit von uns in diesem Moment betet. Was bittet sie? Um eine Eins in der Prüfung oder um Gesundheit für eine kranke Person?
Der Weise hielt inne, damit in den Köpfen der Schüler eine Verankerung des erlangten Wissens stattfand.
Zweitens.
Dem Daumen folgte der Zeigefinger.
Binden wir unbedingt Emotionen in das Gebet ein, damit es gehört wird. Und drittens, nach Erleuchte mich bleiben wir offen. Und nachdem wir einen Hinweis erhalten haben, beten wir Stärke und gib Kraft, um uns zur Handlung zu inspirieren und die Erfüllung unseres Wunsches zu unterstützen. Das sind die drei Schlüsselregeln.
Der Hüter des Wissens hielt seine Hand noch einige Zeit gehoben. Das Auditorium war still und absorbierte die erhaltene Information, konzentrierte sich auf die Hand des Meisters. So wurden wichtige Momente besonders gut gemerkt. Nachdem die Hand des Meisters gesenkt wurde, erhob sich eine andere im Saal. Ein erwachsener Mann von hoher Statur mit grau werdendem Haar fragte mit tiefer Stimme:
Sag mir, Weisester, wenn die Geister uns in weltlichen Fragen helfen, hilft uns dann Gott nur in erhabenen Wünschen?
Ja, genau so. Gott hilft nur in erhabenen Zuständen. Je niedriger die Wünsche einer Person sind, desto niedriger sind die Geister, die ihr helfen. Wenn eine Person um erhabenere Wünsche betet, also nicht um sich selbst, sondern um selbstlose und reine Hilfe für andere, dann hören schon erhabenere Geister dieses Verlangen und helfen. Aber für die Hilfe Gottes braucht man eine sehr starke, hohe Absicht. Das Gebet muss emotional sehr tief sein und das Verlangen muss stark und mit Heiligkeit verbunden sein. Zum Beispiel, wenn eine Person erleuchtet werden möchte, bewusst sein möchte, bereuen möchte, dann beginnen die höheren Kräfte zu helfen. Deshalb, wenn jemand um eine Eins in der Prüfung betet, sollte er nicht erwarten, dass das Absolute und die Unendlichkeit daran teilhaben. Denn das Absolute bemerkt solche kleinen Bitten nicht. Sie sind für ihn uninteressant und einfach wie weißes Rauschen im Hintergrund. Aber einige niedrigere Geister, Dämonen, ja, könnten dabei helfen. Es ist einfach ein sehr lustiges Ziel. Unernst, unnötig. Hätte die Person »Erleuchte mich« gebetet, hätte sie verstanden, dass man im Institut nicht lernt, reich und glücklich zu leben, denn die Lehrer selbst können es nicht, hätte verstanden, dass das Ergebnis der Prüfung und die Noten schon in einem Monat vergessen werden und warum deswegen so viele Möglichkeiten zur Entwicklung verpassen. Und das Diplom ist überhaupt keine Erfolgsgarantie. Bevor man sich an einem Institut einschreibt, wäre es für eine Person nützlich zu analysieren, wie viele erfolgreiche Menschen es ohne Diplome gibt und wie viele arme diplomierten Spezialisten um sie herum. Mit einer Einstellung auf das Höhere hätten die Geister ihm nahegelegt, das Leben zu studieren, nach einer passenden Umgebung zu streben, zu Menschen, die bereits etwas erreicht haben, etwas wissen, dieses Wissen teilen können. Die Geister könnten erleuchten und die Person würde tun, was nötig ist. Das ist es, was du jetzt wirklich brauchst. Und das Diplom hilft im Leben nicht.
Der große Mann, der die Frage gestellt hatte, dankte dem Hüter für die ausführliche Antwort und bat ihn, noch eine Frage zu beantworten.
Ich wollte dich auch fragen, Meister, wie man sich selbst zum Beten anregen kann. Oft kommt der Wunsch zu beten aus der Notwendigkeit, wenn Gott uns ordentlich mit dem Stock auf den Kopf gibt. Also, wenn etwas Unangenehmes passiert. Aber wenn etwas Gutes geschieht, beten wir viel seltener in Dankbarkeit. Wie kann man in sich die Emotionen zum Gebet wecken, ohne auf Unannehmlichkeiten für das Gebet zu warten? Kann man das durch Verständnis erreichen?
Es muss eine Bestrebung geben,
sagte der Weise durchdringend. Er zögerte einen Moment, bevor er fortfuhr, und in seinen Augen leuchtete ein schelmisches Funkeln auf. Gewöhnlich passierte das, wenn die Geister ihm etwas Geniales einflüsterten. Der Meister erhob sich langsam von seinem Platz, ging hinter seinem Stuhl vorbei und stellte sich daneben, während er seinen Gedanken weiterführte.
Warum sind Leiden nötig? Leiden sind notwendig, damit der Mensch zur Vernunft kommt.
In diesem Moment öffnete der Guru leicht die Seiten seines Mantels und beugte ein Bein, hob das Knie hoch und schwieg. Er stand regungslos da, wie ein Flamingo, und blickte ruhig auf die Zuhörerschaft, in Stille verharrend. Die Schüler waren verwirrt. Einige lächelten, fühlten eine brennende Neugier auf das, was geschah, und empfanden gleichzeitig Begeisterung für die Eigenartigkeit und die unkonventionellen Launen des großen Hüters. Andere waren von den unerwarteten Aktionen des Meisters überrascht und drehten den Kopf, suchend nach Unterstützung und Erklärungen bei anderen Zuhörern. Schließlich, nach einigen Minuten, erfassten die nächsten Schüler, dass sie dem Meister nacheifern sollten und erstarrten wie Zinnsoldaten auf einem Bein stehend. Eine Welle gleicher Bewegungen rollte durch den Saal und bald hatte sich die gesamte Zuhörerschaft in eine Armee einbeiniger Wachen verwandelt, die versuchten, regungslos zu stehen und den Weisen nachzuahmen. Als das geschah, schloss der Guru die Augen und legte die Handflächen aneinander vor seiner Brust. Die Schüler folgten ihm. In einer solchen Position für eine lange Zeit zu verharren, war eine ernsthafte Herausforderung für die Koordination und Ausdauer. Nach einer Weile hielten es viele nicht aus und stellten sich wieder auf beide Beine, leise bedauernd, dass es an körperlicher Vorbereitung oder Gesundheit mangelte. Nach einigen Minuten blieben im Saal nur noch wenige dieser Flamingos übrig. Und der Meister öffnete schließlich die Augen und kehrte langsam zu seinem Stuhl zurück, lächelnd, zufrieden mit der durchgeführten Praktik.
Na, war es schwierig?
fragte er mit einem listigen Blinzeln.
»Ich denke, ich sollte euch etwas erklären«, sagte er lachend.
Alle atmeten sofort erleichtert auf, weil sie die Spannung der Unklarheit abgeworfen hatten und fühlten einen unglaublichen Schub an Kraft und Energie. Währenddessen fuhr der Meister fort, blickte auf den Mann, der immer noch keine Antwort auf seine Frage erhalten hatte.
Im normalen Leben, wenn nichts passiert, entspannt sich der Mensch, wird faul, verfällt in einen sinnlosen Zustand, bewegt sich nirgendwohin, degradiert. Deshalb braucht er einen Anstoß, um zu beginnen, aufzutauchen.
Sein Blick wanderte zu den anderen Zuhörern.
So wie jetzt, alle haben sich bereits entspannt, denken, nun, der Meister sagt da etwas. Ich kann ein bisschen weghören. Ich werde mich umsehen, den Tempel betrachten. Sieh dir die Muster an der Decke an. Und damit eure Aufmerksamkeit sich auf meine Worte, auf das Wissen konzentriert, muss ich euch aufschrecken, euch ein wenig Leid bringen.
Die Zuhörerschaft lachte und nickte zustimmend. Der Hüter gab ihnen ein paar Sekunden, um sich erneut auf das Zuhören einzustellen und fuhr dann fort.
Es wird schwierig für Gott, zum Menschen durchzudringen, und es braucht starke emotionale Anstöße, Ereignisse, um aufzurütteln und zu erinnern, dass der Mensch an einem Ort festgesessen hat. Hier zieht der Herr seinen erzieherischen Stock heraus, um auf den Kopf zu schlagen und ein wenig Leiden zu bringen. Leiden ist schließlich eine sehr wirksame Methode, nicht wahr?
Der Hüter blickte mit einem schelmischen Lächeln und in Jubelstimmung über die Zuhörer.
Mit dem Stock auf den Kopf geschlagen und der Mensch erwacht, als wäre er gerade aus einem Koma gekommen, beginnt zu denken, was? Wo bin ich? Was mache ich falsch? Warum tut es so weh? Ich möchte nicht, dass es so weh tut. Ich werde beten, Gott fragen, was zu tun ist. Er soll mich erleuchten.
Diese Worte sprach der Weise in allen Farben seines genialen schauspielerischen Talents, witzig einen gerade erwachten Menschen darstellend, der schnell mit den Augen blinzelte und sie komisch vom Schlaf rieb. Die Zuhörerschaft amüsierte sich über die Ungezwungenheit und Schauspielkunst des Hüters des Wissens, der so einfach und zugänglich tiefe Gedanken erklärte. Sie lauschten begeistert jedem Wort und erfassten jede Intonation. Der Guru sprach inzwischen in ernstem Ton.
Man muss zielstrebig sein. Wenn eine Person bereits im Voraus auf Entwicklung und Selbstverbesserung ausgerichtet ist, dann wird solch ein Stock nicht benötigt. Solche Menschen streben selbst danach, den Richtungen der höheren Kräfte zu folgen, rechtzeitig zu beten, jede Situation für ihre Entwicklung zu nutzen. Und in einem sinnlosen Zustand. Was bleibt Gott übrig? Nur mit dem Stock zu schlagen.
Ich habe es verstanden, Meister, danke,
antwortete der Mann lächelnd, und der Saal applaudierte. Diese Applause waren Ausdruck ihrer Freude. Die Menschen waren glücklich, hier zu sein und alles, was der Hüter des Wissens mit seinen Schülern teilte, auf sich zu nehmen, die Unerschütterlichkeit der Wahrheit zu fühlen, die er zu ihnen brachte. Als nächstes stellte einer der engen Schüler des Weisen eine Frage. Sein Name war Nail. Der junge Mann hatte eine ungewöhnlich gerade Haltung und ein edles Aussehen. Er übte viel, strebte nach Erleuchtung und träumte davon, einer der engen Nachfolger des großen Hüters des Wissens zu werden.
Sag, Großer, verstehe ich es richtig, dass während der Praktiken, wenn wir auf den Glocken oder Gongs starke Phrasen aussprechen, die uns helfen, dies all unsere Zielstrebigkeit ist. Das heißt, wenn wir auf dem Gong sagen, Ich möchte mehr helfen, ich sterbe, aber ich werde dem Meister helfen, ich möchte mich entwickeln und so weiter. Werden dies unsere Leuchtfeuer sein, um uns daran zu erinnern und uns in die richtige Richtung zu stoßen?
Ja, Neil, natürlich. Das Wichtigste ist, jede ausgesprochene Phrase stark emotional zu begleiten, jeder Phrase Leben und Bedeutung einzuhauchen. Denn wenn es nur vom Verstand gesagt wird, wird es keinen Sinn haben. Wenn starke Emotionen eingeschaltet sind, dann hat das Gebet stattgefunden. Es sind sogar mehr die Emotionen, die ihr gefühlt habt, während ihr sie ausgesprochen habt. Sie führen und verändern uns.
Der dankbare Schüler verbeugte sich als Antwort auf die Worte des Meisters und versuchte, ihm die Energie des Glücks zu senden, die er selbst vom Hüter aufgenommen hatte. Als der Weise seinen Blick wieder in den Saal richtete, hoben mehrere Personen erneut die Hände. Der Meister gab das Wort einer jungen Frau, die sich in einer Ecke des Saals zusammendrängte. Ihre schwarzen Haare waren zu einem lockeren Zopf geflochten, der über ihre Schulter fiel, und unter ihrem Chiffontop zeichneten sich zarte, schöne Schlüsselbeine ab. Es wäre durchaus gerechtfertigt, sie als attraktiv und verführerisch zu bezeichnen. Sie hatte eine sehr lebhafte Ausstrahlung.
»Sag, Meister«,
begann die Schönheit. Und in ihrer Rede war ein leichter östlicher Akzent zu hören.
»Warum passiert es, dass in derselben Familie unter gleichen Erziehungsbedingungen die Kinder zu vollkommenen Gegensätzen heranwachsen? Der eine findet den spirituellen Weg, während der andere sich mit spiritueller Armut zufrieden gibt. In meinem Leben gibt es viele solcher Beispiele. Ist das eine Art Plan Gottes oder Zufall?«
Der Hüter zögerte einige Sekunden, bevor er antwortete.
»Es liegt daran, dass Seelen unterschiedlicher Ebenen geboren werden. So gibt es die Seele, die noch keinen spirituellen Erfahrungsschatz erlangt hat. Und die Seele, die bereits mehrmals reinkarniert ist, bestrebt, ein Engel zu werden. Deshalb können Menschen in derselben Familie unterschiedliche Ebenen haben. Ich werde euch ein persönliches Beispiel geben, meine Lieben.«
Bei diesen Worten richteten sich die Schüler auf und hörten gespannt zu. Sie schätzten diese seltenen Beispiele besonders, die der Meister mit Geschichten über sich selbst und seine Familie verband. So konnten sie das Vertrauen spüren, mit dem sich der Hüter des Wissens an sie wandte. Es war, als würde er ihnen erlauben, den heiligen Gral zu berühren, seinen Lebenserfahrungsschatz, der seinen Entwicklungs- und spirituellen Weg beeinflusste.
»Zum Beispiel mein Bruder und ich. Wir sind Gegensätze. Ich habe mich schon in jungen Jahren dem spirituellen Wachstum gewidmet. Er hingegen strebte danach, ein normales, irdisches Leben zu führen, träumte davon, Fallschirmjäger zu werden, zu heiraten, wollte wie alle sein, hörte auf Mama und Großmutter und ließ sich auf alle möglichen Schwierigkeiten ein. Der Traum, für die Mädchen ein attraktiver Fallschirmjäger zu sein, führte ihn nach Afghanistan, wo er sich mit Typhus infizierte und kaum lebend nach Hause zurückkehrte, alle Mädchen flohen von ihm. Er heiratete überstürzt und seine Frau verstand auch nicht, wen sie geheiratet hatte. Sie verlangte immer nur Geld von ihm. So stand er sein ganzes Leben auf dem Flohmarkt und verkaufte alles Mögliche. Wir begannen zusammen Yoga zu praktizieren. Aber seine Seele befindet sich die ganze Zeit in irgendwelchen Illusionen und weltlichen Verstrickungen, lässt sich vom Einfluss unwissender Verwandter, vom Einfluss einer unvernünftigen Gesellschaft leiten. So gehen wir und er auf zwei verschiedenen Wegen und in unterschiedlichen Richtungen. Ich, zum Glück im Gegensatz zu meinem Bruder, habe nicht alles absorbiert, was unsere Umgebung uns aufzuzwingen versuchte. Mein Bruder war immer geneigt, auf Eltern, Verwandte, Freunde, das Fernsehen und wen auch immer zu hören. Infolgedessen wurde er beeinflusst, willensschwach. Ich hingegen lehnte alles ab, wollte nicht akzeptieren, was aufgezwungen wurde.
Das edle Gesicht des Hüters des Wissens nahm für einen Moment einen traurigen Ausdruck an. Dann fuhr er fort.
Alles, was mir meine Eltern sagten, hielt ich nicht für richtig. Ich tat vieles nicht, was sie mir vorschlugen, zweifelte an allem. Ich stellte ihnen oft Fragen wie, warum, wozu, zu welchem Zweck? Und sehr oft bekam ich keine vernünftigen Antworten. Diese Antworten befriedigten meine Neugier nicht. Und ich wandte mich der Spiritualität zu, um alles zu erkennen, was mich interessierte. Im Fernsehen bemerkte ich viel Propaganda, Werbung, verborgene Bedeutungen. Ich sah, welchen Einfluss das auf die Menschen hatte, sah, dass man mich zum Narren halten wollte und akzeptierte es nicht, lehnte die Ideen ab, die mir aufdringlich aufgezwungen wurden. Denn meine Seele ist von einem anderen Niveau, all das kann von mir nicht mehr wahrgenommen werden. Ich verstehe viel und lasse mich auf solche Dinge nicht ein. Ich weise das alles ab, nehme es nicht an. Mein Bruder hingegen hat all das in sich aufgenommen. Deshalb hat er ein schlechtes Leben geführt, konnte die Wahrheit nicht akzeptieren, die ich ihm beibringen wollte. Das meine ich, wenn ich von Seelen unterschiedlicher Ebenen spreche.
In einer günstigen Pause hob ein junger Mann im Saal die Hand. Er trug weite Kleidung in Orange. Der Meister erkannte in ihm einen seiner Schüler, einen derjenigen, die oft an Seminaren teilnehmen. Der Große gab ihm die Gelegenheit, seine Frage zu stellen.
Sag mal, Weisester, wie alles im Leben verläuft, ob erfolgreich oder nicht, ob du einen hohen Intellekt hast oder nicht, wie empfänglich du für subtile Materien und spirituelles Wissen bist, hängt das alles irgendwie von der Kosmogramm ab oder beeinflusst nur das Niveau der Seele hier?
Ja, Igor, du hast eine sehr zeitgemäße Frage gestellt. Vieles hängt von das Kosmogramm ab. Manche haben ein schwaches Kosmogramm. Alles fällt ihnen aus den Händen, was sie auch anfassen. Es endet in Misserfolgen, viele Hindernisse, die richtigen Leute treffen sie nicht auf ihrem Weg. Das bedeutet, dass die Planeten schwach sind, überall Quadraturen. Und bei anderen stehen alle Planeten gut, alle in starker Position, harmonische Aspekte zwischen ihnen haben sich gebildet. Und dann wird eine völlig andere Person daraus. Sein Leben wird anders sein, leichter und interessanter. Er beschäftigt sich mit etwas Nützlichem, hat Hobbys, er erreicht etwas im Leben, erreicht verschiedene Erfolge. Unterschiedliche Kosmogramme, verschiedene Menschen.
Der Hüter kehrte erneut zur Frage der schwarzhaarigen Schönheit zurück und richtete seine Aufmerksamkeit auf sie.
So kann es sein, dass in einer Familie Menschen geboren werden, aber einer ist schwach und erfolglos, der andere ist stark und beharrlich, erreicht etwas, macht sein Ding sicher. Deshalb hängt es auch sehr stark vom Kosmogramm ab, welche Art von Menschen sie werden.
Der Meister sprach bedächtig und laut genug, damit die Zuhörer seinen Gedanken verstehen konnten. Er hielt visuellen und energetischen Kontakt mit der Schülerin, die die Frage gestellt hatte, aber gleichzeitig fühlte jeder, dass der große Hüter genau mit ihm sprach. So durchdringend und mächtig war seine Stimme. Der Guru fuhr fort, den spirituellen Durst seiner Schüler zu stillen. Das Wort ergriff ein junger Mann, ein Architekt von Beruf, der Gott durch das Prisma der Kreativität suchte, inspiriert von Kunst und der Möglichkeit zu schaffen, die ihm der Allmächtige so großzügig verliehen hatte.
Lieber Meister, sag uns, es gibt in einem Lied diese Worte: Wenn in der Seele alles leer ist, alles verbrannt, und nur der Wille sagt, geh weiter, ist das im Wesentlichen dasselbe wie: Erleuchte mich, denn es tauchen Kräfte auf, weiterzugehen, und etwas beginnt zu funktionieren?
Wenn eine Person ausspricht, alles ist leer, alles ist verbrannt, hatte sie definitiv einige Vorstellungen vom Leben. Sie lebte mit diesen Vorstellungen und sie waren natürlich illusorisch. Der Mensch begegnet der Realität und kann sagen, dass alles zerstört ist und bei ihm alles verbrannt ist. Er leidet, beklagt sich. Und wenn er irgendeinen Willen hat, dann wird dieser Wille ihm sagen, dass man nicht leiden soll, sondern weiterleben und nicht aufhören, die Hände nicht sinken lassen, versuchen, klüger zu werden, aus der negativen Erfahrung, die passiert ist, etwas in diesem Leben zu verstehen. Dann kann für diese Person vielleicht etwas ändern. Dies ist einer der Wege zur Weisheit, durch Verluste. Aber wenn es keine Illusionen gibt und die Realität so akzeptiert wird, wie sie ist, wenn der Mensch nicht beeinflusst, keine falschen Vorstellungen darüber hat, wie er leben soll, dann kann bei ihm nichts verbrennen und leer sein. Solch ein Mensch wird im Voraus bereit sein für die scharfen Kanten und steilen Kurven. Er versteht, dass er nicht im Paradies lebt und akzeptiert ruhig alle Situationen. Diese Situationen nutzt er für seine Entwicklung, Selbsterkenntnis und Überwindung seiner Schwächen, Laster und so weiter. Und wenn man sich so einstellt, dann verbrennt nichts in uns, sondern im Gegenteil, wir beginnen uns zu entwickeln, zu vervollkommnen, zu wachsen. In allen Situationen, die zu uns kommen. Wachsen, weil wir uns im Voraus richtig eingestellt haben. Im Voraus richtig gesehen haben, was das Leben ist.
Eine erwachsene Frau, etwa 45 Jahre alt, mit einer gepflegten Frisur, gekleidet im Stil der eleganten englischen Klassik, entschloss sich, sich an der Diskussion zu beteiligen. Sie war sehr zurückhaltend, ihre Frage war gut formuliert und offensichtlich im Voraus vorbereitet.
Unser lieber Meister, bitte beantworte mir diese Frage. In den Büchern, die du zum Lesen empfohlen hast, habe ich gelesen, dass man ununterbrochen beten sollte. Aber wie kann man das richtig in sich kultivieren, um ständig im Hintergrund zu beten? Oder sollte man doch nach Bedarf beten, wenn es nötig ist?
Du solltest versuchen, das Gebet oder das Mantra Om zu wiederholen. Das ist ein universeller Klang, denn wenn wir so ein kurzes Gebet oder ein Mantra wiederholen, ist unser Geist klar, frei von unnötigen Gedanken. Er ist nur mit dem Klang Om gefüllt. Dabei entwickelt sich die Konzentration gut. Deshalb beginnt solch ein ständiges Gebet oder das Mantra, das wir wiederholen, uns vor dummen Gedanken oder einer kranken Fantasie, vor den Dummheiten, die ständig in den Kopf kommen, zu schützen. Wir wiederholen das Mantra und schon ist unser Geist leer. Er ist auf etwas Gutes konzentriert. Dann beginnen wir, uns selbst zu beherrschen, unseren Geist zu beherrschen.
Danke,
antwortete die Frau geschäftsmäßig und stellte eine Zusatzfrage.
Und wenn jemand um Bewusstsein betet, wird Gott ihm selbst helfen? Oder die Hierarchien? Oder die Geister? Wer wird in diesem Fall lenken, erleuchten und stärken?
Es kommt darauf an, wie jemand betet. Angenommen, er hat ein Buch gelesen, das man bewusst sein muss, versteht aber selbst nicht richtig, was das bedeutet und wie er bewusst sein soll. Er beginnt zu beten und von den höheren Kräften zu erbitten, ihm Bewusstsein zu geben, versteht aber selbst nicht, was er bittet. Deshalb sollte er »Erleuchte mich, leite mich« bitten, um zu verstehen. Wenn er besser zu beten beginnt, schicken sie ihm vielleicht einen jüngeren Engel, um ihn zu lenken, ihm zu helfen. Wenn der Schüler schon fortgeschritten ist, der gut weiß, was Bewusstsein bedeutet, seine Probleme und Schwächen kennt, weiß, warum er manchmal bewusst ist, dann können sie einen älteren Engel schicken, um ihm zu helfen. Deshalb, abhängig vom Niveau der Person, vom Niveau seiner Entwicklung, werden die Kräfte gesandt, die ihm genau nach seinen Möglichkeiten helfen können.
Wie interessant,
dehnte die Dame.
Danke nochmals.
Sie neigte leicht den Kopf als Zeichen tiefen Respekts, und der Meister spürte, wie hinter dem zurückhaltenden englischen Stil kindliche Freude und aufrichtiges Glück über die Kommunikation mit ihm jubelten. Danach tauchten am Ende des Saals mehrere Hände auf, unter deren Besitzern der Hüter ein zartes, dünnes, hellhäutiges Mädchen auswählte. Sie hielt einen von ihren Schultern herabrutschenden Umhang fest und hüpfte leicht auf der Stelle, damit ihre Hand bemerkt wurde.
»Meister, ich habe nicht selten den Satz, es ist alles Gottes Wille gehört. Kann man daraus schließen, dass der Mensch keine Macht über sich selbst und sein Schicksal hat und keine Entscheidungen selbst treffen kann? Denn täglich trifft ein Mensch Dutzende von Entscheidungen, aus denen sein Schicksal entsteht. Kann man sagen, dass Gott im Voraus vorherbestimmt, welche Wahl ein Mensch treffen wird? Und kann man sagen, dass diese Wahl sinnlos ist, wenn Gott bereits bestimmt hat, welche Wahl der Mensch trifft und welche Entscheidung er treffen wird?
Wenn vor einem Menschen eine Wahl steht, bedeutet das, dass Gott ihm diese Wahl gegeben hat. Wenn die Wahl entsteht, entsteht der Kampf zwischen Ja und Nein. Wenn ein solcher Moment kommt, gibt es Schwankungen und Zweifel, Abwägungen von Entscheidungen, dann hat Gott dem Menschen die Möglichkeit gegeben, eine Wahl zu treffen. Denn wenn es keine Wahl gäbe, gäbe es keine Entwicklung. Entwicklung besteht gerade darin, dass wir eine Wahl zwischen Degradation und persönlichem Wachstum, zwischen Gut und Böse, zwischen negativer und positiver Emotion treffen. Das heißt, wir befinden uns ständig in einem Zustand der Wahl, wenn man darüber nachdenkt. Gott stellt uns Situationen mit diesen Wahlen und schaut, welche Wahl wir treffen. Wenn ein Mensch sich richtig einstellt und in einer solchen Situation zu beten beginnt, zu den höheren Kräften ruft, dann wird er in einer solchen Situation die richtige Wahl treffen. Aber wenn er in der Situation der Wahl zu anderen unvernünftigen Menschen läuft und fragt, wie er handeln soll, wird diese Wahl nicht richtig sein. Deshalb entsteht die Wahl sehr oft, Gott gibt uns absichtlich das Recht zu entscheiden. Oft übersehen Menschen diese Situationen, bemerken sie nicht im Alltagsstress, treffen Entscheidungen automatisch. Aber wenn man es bemerkt und der Kampf zwischen Ja und Nein entsteht, sollte man sich an die höheren Kräfte wenden, sie werden leiten und der Mensch wird den richtigen Weg gehen. Und wenn man sich nicht an die höheren Kräfte wendet, fängt man an, anderen zuzuhören und bleibt wieder der Dumme.
Kann ich dann noch etwas fragen? Meister, sag, es gibt den Glauben, dass Gott dreimal mit dem Stock auf den Kopf schlägt und das wirkt wie drei Warnsignale im Leben. Und wenn der Mensch das erste und das zweite Mal nicht hört, dann passiert beim dritten Mal eine mächtige, komplexe Situation. Und erst danach begibt sich die Seele auf den spirituellen Weg. Ist es wahr, dass es solche drei Punkte gibt, bei denen die Seele erwacht?
Der Weise freute sich über die unmittelbare innere Schönheit der Schülerin, die ihrer Äußeren in nichts nachstand, und antwortete ihr so:
Ja, nicht umsonst sagt man, Gott liebt die Dreifaltigkeit. Das nennt man Zeichen. Vor einer bestimmten Situation gehen immer Zeichen voraus. Zum Beispiel, bevor eine Situation eintritt, egal ob schlecht oder gut, werden dem Menschen definitiv Zeichen gegeben. Oft kommen diese in Form von Träumen oder Aberglauben trifft ein, wie schwarze Katzen, die den Weg kreuzen. Dem Menschen werden massenhaft Zeichen gegeben. Wenn man auf die Zeichen achtet, kann man sie rechtzeitig erkennen und sich richtig vorbereiten oder sogar eine Situation ganz vermeiden. Aber es passiert, dass ein Mensch zwar die Zeichen sieht, sie aber nicht akzeptieren will, weil das Ziel, zu dem er strebt, ihm zu wichtig ist und er darauf nicht verzichten will. Zum Beispiel, heute hat man einen Traum gehabt, in dem Teufel gewarnt haben, gestern ist eine schwarze Katze über den Weg gelaufen, vorgestern ist noch etwas Schlechtes passiert, aber ich werde morgen trotzdem gehen und das tun, was ich will. Vielleicht ist das alles Unsinn und ich würde umsonst von meinem Ziel abweichen.
Ich habe ein Beispiel zu diesem Thema, lieber Meister.
Das Mädchen legte ihren Umhang erneut über die Schulter.
Kann ich erzählen?
Fragte sie mit einem anregenden Ton und begann nach der Zustimmung zu erzählen.
So ist es kürzlich mit meiner engen Freundin passiert. Sie versuchte lange Zeit, die Prüfung für den Führerschein zu bestehen, und das fiel ihr sehr schwer. Ihr Mann riet ihr ab. Aber sie behauptete, sie habe sich ein Ziel gesetzt und beabsichtige nicht, davon abzulassen. Während der Fahrstunden fiel es ihr sehr schwer, zum Unterricht zu gehen, da ihr Chef sie nicht früher von der Arbeit gehen lassen wollte und schon gar nicht während der Arbeitszeit. Dadurch entwickelte sie eine negative Einstellung zum Fahren. Und generell fiel es ihr schwer, sich damit zu beschäftigen. Ich sagte ihr damals, dass das kein gutes Zeichen sei, aber sie setzte ihr Training mit Mühe fort. Den Führerschein bestand sie erst beim 6. Mal. Dann dachte sie selbst schon, dass die Geister ihr signalisieren, dass sie es nicht braucht. Aber sie hatte bereits mit jedem gestritten, der ihr abgeraten hatte, und es war ihr wichtig, ihren Standpunkt durchzusetzen, obwohl es dumm war. Als Ergebnis geriet sie einen Monat später in einen kleinen Unfall. Sie begegnete einem sehr groben, frechen Mann, dessen Auto sie beschädigte. Und er wollte die Angelegenheit nicht über die Versicherung klären, sondern strebte mit aller Macht danach, sie der Führerscheine zu berauben, da er sehr prinzipientreu war. Sie prozessierten lange und diese Prozesse nahmen ihr sehr viel Energie und Kraft. Sie weinte und bereute, dass alles so passiert war. Aber das Dümmste ist, dass sie jetzt, nachdem die Frist für den Entzug ihres Führerscheins abgelaufen ist, immer noch Schwierigkeiten hat, sie zurückzubekommen. Es scheint, als wäre alles in ihrem Leben dagegen eingestellt und sie setzt sich weiterhin zur Wehr und verfolgt ihr dummes Ziel. Mir scheint, das wird nicht gut enden. War diese kleine Kollision vielleicht eine große Warnung vor einer Gefahr?
Das Mädchen beendete ihre Rede und man konnte sehen, dass sie ernsthaft um das Schicksal ihrer Freundin besorgt war. Der Hüter sah dies und sandte dem Mädchen Energie der Beruhigung und Liebe, die sie sofort von innen wärmte und ihr Vertrauen in die Güte und Gnade des Allmächtigen gegenüber der unvernünftigen Freundin gab.
In jedem, auch dem kleinsten Problem, kann es solche Zeichen geben, die uns warnen,
antwortete der Weise.
Wenn wir offen sind, die Signale der höheren Kräfte erkennen, uns einstimmen, darüber nachdenken, ob wir dies tun oder lassen sollten, ob wir es brauchen oder nicht, dann wird das Ergebnis gut sein. Nehmen wir an, einer jungen Frau wird eingeredet, dass sie Kinder bekommen muss. Die Gesellschaft beginnt Druck auszuüben. Bei jedem Gespräch erwähnen die Verwandten ihr, dass es schon Zeit ist, man müsse Kinder bekommen. Alle ihre Freundinnen haben schon welche, nur sie läuft als alte Jungfer herum. Wer wird ihr im Alter ein Glas Wasser reichen? Sie erschaffen die Illusion, dass sie unvollständig ist, wenn sie kein Kind zur Welt bringt. Und wenn sie unter diesem Druck ein Kind bekommt, dann werden sie darauf drängen, dass sie unbedingt ein zweites und drittes haben muss, damit alles wie bei den Leuten ist. Das Mädchen hat nachgedacht, zu Gott gebetet. Sie fragte, ob sie das braucht, ob sie sich den gesellschaftlichen Normen beugen oder ihrer eigenen Unbereitschaft und dem Wunsch, kein Kind zu haben, folgen sollte. Und die Geister gaben ihr Zeichen, dass sie jetzt kein Kind braucht. Sie leiteten sie zu spiritueller Entwicklung, inspirierten sie, Gutes zu tun, anstatt ihr Leben und das eines ungewollten Kindes zu ruinieren. Oft, in entgegengesetzten Fällen, wird das Kind krank geboren. Deshalb muss man auf die Geister hören und den richtigen Weg gehen. Und wenn die Zeichen schlecht sind, sollte man nicht stur weitermachen. Denken, nein, ich muss ein Kind haben. Mama hat gesagt, dort bekommen alle Kinder. Ich werde wie alle Schafe sein, auch in eine Richtung blöken. Dann gerät der Mensch in Schwierigkeiten, weil er alle Zeichen und Warnungen ignoriert hat. Deshalb müssen die Menschen verstehen, warum ihnen bestimmte Situationen gegeben werden, die Zeichen unterscheiden, auf die Geister hören und den richtigen Weg wählen. Und wenn man rechtzeitig zur Besinnung kommt, dann freuen sich die Engel, Gott freut sich und der Mensch geht den richtigen Weg.
Die Zuhörer applaudierten erneut. Der Klang des Applauses verbreitete ein Echo der Dankbarkeit durch den gesamten Tempel. Der Hüter des Wissens lächelte und sandte positiv geladene Energie an die Schüler. Die Helfer spielten ein Mantra ein, das den Tod besiegt, damit jeder in diesen Momenten sich an zumindest ein Zeichen erinnern konnte, das von den höheren Kräften gegeben wurde, das übersehen oder unterschätzt wurde, für das in der Zukunft rechtzeitig bezahlt wurde. Es war eine sehr wichtige Pause im Gespräch, denn ein persönliches Beispiel lehrt besser als jedes andere. Der Klang der eigenen Harke, die beim Schlag auf die Stirn ertönt, wurde jedem klar erinnert und brachte, wie durch ein Wunder, Erleuchtung. Als das Mantra verklang, war der Weise bereit, erneut Fragen der Schüler zu hören. Ein kleiner Mann mit dichten Schnurrbärten fragte:
Meister, damit ein Gebet wirksam ist, muss der Mensch in sich selbst enttäuscht sein und akzeptieren, dass er ohne Gott nichts kann? Tatsächlich, wenn der Mensch Gott bittet, erleuchte mich, bedeutet das, dass er selbst nichts machen kann, auf nichts selbst kommen kann?
Ein Mensch sollte immer beten, erleuchte mich,
antwortete der Hüter des Wissens ernst.
Wenn er so nicht betet, bedeutet das, dass er auf seine eigene Lösung versteift ist und nicht will, dass sich alles anders fügt, nicht Gott vertrauen und tun will, wie ihm gesagt wird. Das Geheimnis und die Heiligkeit dieses Gebets liegen darin, dass sich der Geist des Menschen öffnet. Es ist, als würden die Wolken über dem Kopf zerstreuen und der Mensch beginnt, die Sonne zu sehen, obwohl er die ganze Zeit überzeugt war, dass es tiefe Nacht um ihn herum ist. Der Mensch beginnt, die Situation klar zu sehen und kann genau bewerten, ob er dies braucht oder nicht, andere Optionen und Auswege sehen. In einem solchen offenen Zustand, wenn keine Wolken über dem Kopf sind, beginnen Antworten und Hinweise von den Geistern zu kommen. Aber es gibt sture Menschen, wie Schafe. Und die Zeichen sind schlecht und die Leute um sie herum geben bereits Hinweise, wie man handeln sollte, aber sie stürmen blindlings vorwärts, brechen Mauern mit ihren Köpfen durch, nur um zu beweisen, dass sie klüger sind als alle anderen. Und dann bleiben sie am Ende geschlagen zurück. Solche Klugen sind taub für alles, weil sie nur sich selbst hören. Um nicht so ein Schaf zu sein, muss man offen sein, Hinweise und Zeichen sehen, ihnen folgen und sie nicht ignorieren. Und indem man diesen Hinweisen folgt, schon bestimmte Taten tun oder lassen.
Als nächstes stellte ein Schüler in einer orangefarbenen Robe seine Frage. Er hieß Konstantin. Unter allen anderen nahen Schülern zeichnete sich Konstantin durch ein herausragendes Verlangen nach Praktiken aus. Ihm fehlte oft die Geduld und die Ausdauer, was ihm ein tieferes Verständnis der Wahrheit erschwerte. Für die Heilung dieses Mangels betete er täglich und hatte etwas Erfolg in seinen Bitten. Schon über einen Monat führte Konstantin regelmäßig Praktiken durch, zwang sich, nicht von einem zum anderen zu springen, sondern klar den Anweisungen zu folgen, die ihm der Meister gegeben hatte.
»Meister, kannst du mir sagen, wie man sich richtig an die Geister wendet?«
fragte er.
»Wir machen das jeden Tag, aber es ist schwierig, das zu visualisieren. Muss man sich bestimmte Geister oder höhere vorstellen, um eine Verbindung herzustellen? Kannst du mir sagen, wie man ihre Antwort nach dem Gebet Erleuchte mich richtig hört? Normalerweise erhalte ich nach diesem Gebet viele Antworten, aber es fällt mir schwer zu bestimmen, welcher davon der richtige ist, welchen ich annehmen sollte?«
»Ja, natürlich, Konstantin. Es ist besser, Visualisierung einzusetzen und sich vorzustellen. Man kann von der Kategorie des Geistes ausgehen. Frag dich selbst, auf welche Geister wir uns einstimmen? Zum Beispiel die Geister des Ortes. Wenn in der Nähe des Ortes, wo wir beten, ein Wald, ein Fluss, Berge sind, dann ist es am besten, sich auf ihre Schutzgeister, die Ayami, die dort leben, einzustimmen. Das wird sehr effektiv sein. Sie werden höchstwahrscheinlich hören und helfen. Wichtig ist auch, mit welcher Stimmung wir beten. Es kann sein, dass wir in Wut oder Irritation sind, jemandem Böses wünschen, eine starke Emotion des Bösen im Gebet senden. Dann kommen die Dämonen zur Hilfe. Diese sind gut im Negativen. Die Dämonen fangen an, uns schlechte Ratschläge zu geben. Gedanken kommen auf, jemandem etwas Schlechtes zu tun, ihm zu schaden. Die Dämonen nähren sich von unserer Bosheit und geben sie uns in Form von ebenso bösartigen Ratschlägen zurück. Und das Ergebnis ist, dass man sich wahrscheinlich selbst schadet. Man muss lernen, sie zu vertreiben und nicht zu hören, den Zorn loszulassen und zu einem anderen Zeitpunkt zu beten, wenn die Stimmung eine positive ist. Und umgekehrt. Wenn wir helle, erhabene Emotionen haben, dann kommen in diesem Zustand die hellen Geister zu uns und werden uns antworten. Deshalb muss man auf seine Emotionen achten, was wir bitten, etwas Erhabenes oder im Gegenteil Niedriges. So ziehen wir die entsprechenden Geister an, die uns antworten. Man muss auch die Antworten abwägen, die zu uns kommen. Nicht blind allem vertrauen, sondern analysieren, woher die Antwort kam. Wenn es viele gibt, wählen wir die hellste, die erhabenste. Und wenn unter den Antworten düstere und negative sind, dann richten sie die Dämonen an uns, um uns vom Weg abzubringen. Man muss darauf achten, welche Emotionen eine bestimmte Antwort in uns hervorruft. Wenn es im Herzen mit Licht und Güte widerhallt, wenn das Gefühl besteht, dass es richtig, ehrlich zu handeln ist, dann kam diese Antwort definitiv von den höheren Kräften. Aber wenn in irgendeiner Antwort Negatives gefühlt wird oder ein innerer Widerspruch entsteht, sollte sie verworfen werden, verstehen, dass sie von niederen Geistern, von Dämonen kam. Wenn es erhaben ist, etwas Helles, Gutes, dann kamen die Engel zur Hilfe.
Nach Konstantin wurde einem weiteren Novizen das Wort gegeben, Viktor, einem hellhaarigen Jungen, an dessen Hand ein großer, schöner Ring prangte. Viktor trug oft Ringe und Armbänder. In Momenten des Stresses oder der Sorge fand er Beruhigung, indem er die Perlen eines seiner Armbänder durch seine Finger gleiten ließ. So auch jetzt, als er die Frage stellte, begann Viktor, die Perlen wie eine Gebetskette zu durchlaufen.
Meister, du hast gesagt, wenn man in einem guten Zustand und mit positiven Emotionen bittet, kommen die hellen Geister. Aber was soll man tun, wenn man negative Emotionen empfindet, über etwas aufgebracht oder betrübt ist, auf jemanden böse ist, aber dennoch den Kontakt zu den höheren Mächten suchen möchte, um sich auf diese Weise zu heilen? Unter anderem, wie sollte man in diesem Fall vorgehen, damit die höheren Geister zu einem kommen, trotz der Überflutung durch negative Emotionen? Oder sollte man vielleicht zuerst eine Praxis durchführen, um sich davon zu befreien?
Gut, dass du danach fragst, Viktor. Viele haben damit zu kämpfen und es wird allen nützlich sein, das zu hören. Man muss einfach die Essenz seines Anrufens an die höheren Kräfte ein wenig umlenken. Zuerst sollte man sich mit dem Gedanken wenden, Hilfe zu erhalten, um sich vom Negativen zu befreien. Sich darüber zu beklagen, dass Dämonen die Gedanken und die Stimmung beherrschen. Man sollte die Hilfe von Engeln und hellen Geistern erbitten, um mit den Dämonen mit diesem Zustand fertig zu werden. Dann wird Hilfe kommen und mit ihr die Erleichterung. Erst dann kann man sich mit anderen Gebeten wenden. Der schlechte Zustand wird verschwinden und die richtigen Entscheidungen beginnen zu kommen.
Gut, ich habe verstanden, Meister. Aber ich habe noch eine Frage, wenn ich darf. Du hast gesagt, dass erhabene Bitten direkt von Gott, dem Absoluten, den höheren Kräften gehört werden, während Bitten von geringerer Bedeutung von Geistern und Engeln gehört werden. Oft widersprechen sich aber die Wünsche eines Menschen. Zum Beispiel habe ich manchmal alles durcheinander im Kopf während des Gebets. Ich denke an das Hohe, möchte Erleuchtung erreichen und bete dafür, aber gleichzeitig mischen sich auch andere alltägliche Bitten ein. Werden in diesem Fall die Geister und Engel diese kleineren Bitten erfüllen, auch wenn sie dem Hauptwunsch, sich zu entwickeln und erleuchtet zu werden, entgegenstehen?
Es kommt darauf an, was überwiegt. Ein Mensch kann im Kopf haben, erleuchtet werden zu wollen, aber nur mit dem Verstand wollen. Ein solcher Wunsch wird nicht stark sein, ihm fehlt die entsprechende, starke Emotion. Aber er könnte ein tiefes, starkes Verlangen haben, jemandem aus Groll zu schaden zum Beispiel. Dann wird hier die Emotion stärker sein und überwiegen. Dementsprechend wird dieser Wunsch zuerst von Geistern oder Dämonen gehört und kann erfüllt werden. Die Dämonen könnten sogar versuchen, diesen Wunsch zu verstärken und den Menschen vollständig vom Negativen und Wahnsinn zu verzehren. Deshalb muss man darauf achten, was in uns überwiegt und dementsprechend handeln. In welches Verlangen mehr Emotionen fließen, das wird erfüllt. Aber wenn direkt entgegengesetzte Wünsche vorhanden sind, das eine Verlangen, ein ausgemachter Egoist zu sein, und das andere, den Menschen zu helfen, dann wird weder das eine noch das andere realisiert. Diese beiden Wünsche werden den Menschen gleichwertig in verschiedene Richtungen schleudern und ihm nicht erlauben zu entscheiden, wo mehr Emotionen angebracht werden sollen. In diesem Fall ist es notwendig, dass etwas Drittes in den Menschen eintritt. Eine dritte Kraft, die ihm hilft, aus dem Zustand der Zerrissenheit herauszukommen, wo diese beiden Kräfte wirken und er nichts tun kann.
Verstanden, Meister. Danke. Ich werde mich in meinen Gebeten an deine Worte erinnern,
verbeugte sich Viktor, ohne den Armreif aus der Hand zu legen, und spürte, dass dieser Armreif nun für ihn zu einem wahren, magischen Amulett geworden war, weil die Kraft der Abgeklärtheit des Hüters des Wissens selbst in ihn eingegangen war. Die nächste Frage stellte eine zierliche junge Frau aus Südkorea, die schon seit einem Jahrzehnt die russische Sprache und die Lehre des großen Hüters studierte. Ihre Rede war von einem ungewöhnlichen Akzent geprägt, aber dennoch recht klar und deutlich.
Meister, du hast heute gesagt, dass es Geister der Vitalebene gibt. Heißt das, dass die Geister auch irgendwie nach Zentren verteilt sind? Also, je nachdem, auf welches Zentrum ein Mensch eingestimmt ist, hören diese Geister ihn. Wie funktioniert das?
Natürlich. Es gibt 7 Ebenen des Seins und natürlich sind die Geister diesen Ebenen zugeordnet. Wenn wir die alltäglichsten primitiven Wünsche haben, dann sind das vitale Wünsche und natürlich werden sie von den Geistern der Vitalebene gehört. Wenn die Einstellung auf die astrale Ebene ist, dann entstehen erhabene Emotionen und Gedanken und natürlich werden die Geister der Astralebene sie hören. Also, auf welcher Ebene auch immer unser Anliegen, unser Gebet oder Wunsch entsteht, die Geister darauf reagieren.
Die junge Frau notierte oder vielmehr skizzierte etwas in ihr Notizbuch und verbeugte sich vor dem Meister. In ihrem kreativen Bewusstsein entstand die Vorstellung eines neuen Bildes, denn Mina beschäftigte sich unter Anleitung des Meisters mit der Malerei. Währenddessen neigte sich die Diskussion dem Ende zu. Der Hüter signalisierte, bereit zu sein, noch 2 oder 3 Fragen vor dem Schluss zu beantworten.
Meister, ich wollte noch etwas über das Gebet Erleuchte mich fragen,
meldete sich ein Mann mittleren Alters aus den vorderen Reihen. Er war froh über seinen günstigen Platz, der es ihm ermöglichte, dem Hüter des Wissens so nahe zu sein und seine Stimme so klar zu hören, als ob sie direkt in seinem Kopf klang.
Nachdem wir gebetet haben, gibt Gott uns eine Art Antwort. Wie sollten wir Gott dafür danken, besonders wenn aus dem Herzen Dankbarkeit in erhabenen Gefühlen kommt? Erwartet er diese Dankbarkeit von uns?
Die größte Dankbarkeit besteht darin, dem Rat zu folgen, den wir vom Allmächtigen erhalten haben. Wenn Gott uns gezeigt hat, wie wir in der einen oder anderen Situation richtig handeln sollen und wir einfach nur danken, aber seinen Anweisungen nicht folgen, das ist eine Enttäuschung für Gott. Wir müssen tun, wie er uns geheißen hat. Und darin liegt die größte Dankbarkeit und Hingabe. In der Entscheidung, die er uns nahelegt, werden wir 100%ig etwas Gutes, Helles, Göttliches tun. Dann wird Gott in unserer Tat sein. Und das ist die beste Dankbarkeit.
Danke für das Wissen, Großer. Und ich habe noch eine Frage,
beeilte sich der Mann zu sagen.
Meister, bitte sag, warum ist es für die Geister sinnvoll, uns zu helfen? Warum sollten Geister unseren Wünschen lauschen und etwas für den Menschen tun?
Weil das so eingerichtet ist,
machte der Weise eine leichte Handbewegung, die gleichzeitig die Genialität und Einfachheit des göttlichen Plans unterstrich.
Die Geister befinden sich auf ihrer Ebene. Wenn es Engel sind, dann liegt es genau in ihrer direkten Bestimmung, Menschen in erhabenen Wünschen zu helfen. Dafür leben sie. Das ist ihre Hauptaufgabe und sie sehen keinen Sinn in ihrer Existenz ohne diese Aufgabe. Und die Dämonen sind auf ihrer Ebene und sie haben auch ein Hauptziel, sich durch Menschen zu manifestieren und Böses zu tun. Deshalb sind sie darauf eingestellt, so oft wie möglich auf die niederen menschlichen Wünsche zu hören, zu versuchen, zu schaden. Alle ihre Negativität manifestieren die Dämonen durch Menschen, deshalb ist es auch wichtig für sie, auf die eingehenden Bitten zu hören. Und je negativer diese Bitten sind, desto besser, schmackhafter für die Dämonen. Sie versuchen anzugreifen, den Menschen auf das Schlechte einzustellen, ihn dazu zu bringen, schlechte Dinge zu tun, anderen Menschen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Je mehr Menschen sie damit fangen, desto besser für sie. Das ist es, wofür sie leben. Das ist alles. So ist alles eingerichtet.
Die letzte Frage in dieser Sitzung wurde unerwartet aus der Ecke des Saals gestellt, wo an einer Säule die Assistentin des Hüters stand. Die Frau hieß Natalia. Ihre Stimme war weich und breitete sich angenehm im Saal aus.
Meister, vor meinem ersten Seminar sagte mir ein Leiter der Kraft folgenden Satz: Es gibt den Weg deines Lebens, den du gehen musst, um deine Bestimmung zu erfüllen, Talente und Fähigkeiten zu realisieren. Und es gibt einen parallelen Weg, der mittelmäßig und blass im Vergleich zum wahren ist. Und du befindest dich gerade auf dem parallelen Weg. Diese Aussage hat mir sehr im Gedächtnis geblieben und irgendwie berührt, motiviert, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich fuhr zu meinem ersten Seminar, traf später dich. Ich möchte das besser verstehen. Denn im Grunde kann man jedem Menschen sagen, dass er zwei Wege hat. Und erst, wenn er den Meister trifft, wechselt er vom Parallelen auf den wahren Weg seines Lebens.
Der Hüter des Wissens blickte lächelnd auf seine Schülerin, teilte ihre Freude darüber, dass sie hier und nicht irgendwo auf einem parallelen Weg war. Und an alle Schüler im Saal gewandt, sagte er:
Es gibt immer eine Wahl, zu degenerieren und herabzusinken, ein mittelmäßiges Leben zu führen, wie es die Eltern gelebt haben, oder sich auf den hellen Weg zu begeben, der den Menschen zu Glück und Entwicklung führt, damit er ein helles, freudvolles Dasein auf einer völlig anderen Ebene erlangt. Und natürlich muss der Mensch genau diese Wahl treffen, wenn er klug ist. Aber wenn er in seinem früheren Leben noch ein Insekt war, dann wird er das nicht verstehen können. Er ist überzeugt, dass zu leben bedeutet, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen, schlafen, essen, trinken und so weiter. Das sind seine Hauptziele und es lohnt sich nicht, sich auf etwas anderes, etwas Höheres zu verzetteln. Er hat diese niederen Ziele und etwas anderes versteht er nicht. Eine Laus kann das von Natur aus nicht begreifen, selbst wenn es ihr von erleuchteten Menschen gesagt wird. Einfach, die Menschen sind auf verschiedenen Entwicklungsstufen, das ist alles.
Auf dieser Note erhob sich der große Hüter des Wissens von seinem Platz. Ein Schüler hob ein Bein wie ein Flamingo und verschränkte die Hände vor der Brust. Als er das sah, lachte der Meister herzlich. Eine außerordentlich warme Atmosphäre breitete sich zusammen mit seinem Lachen im Saal aus. Einige Zuhörer beeilten sich, das Gleiche zu tun, um zu zeigen, dass sie bereit waren, seine Lehre gleich hier zu praktizieren, ohne Abschied zu nehmen. Die anderen begannen zu applaudieren und die freudigen Klänge des gemeinsamen Glücks verstummten nicht eine Minute lang, während die dankbaren Schüler den geliebten Meister auf seinem Weg aus dem Saal begleiteten. So endete ein weiteres Treffen mit dem großen Hüter des Wissens, erfüllt von überwältigten Erwartungen, heiliger Gnade und wahrer Erkenntnis. Ein Treffen, das die Weltanschauung verändert und jeden folgenden Moment fühlen lässt, als würde man als Flamingo schweben.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.